Die Offenbarung war ein Brief an ganz normale Menschen, an einen ganz realen Ort, mit einer ganz realen Regierung, mit einer ganz realen Kirche, die mit ganz realen Herausforderungen und Kämpfen zu tun hatte. Es waren Menschen, ein Brief an Menschen wie du und ich. Und da das Leben damals zu heute ein bisschen anders ist, habe ich gedacht, ich mache einen Versuch mit euch und ich nehme euch mit hinein in dieses Leben von damals, um zu schauen, wie würdet ihr darauf reagieren, auf diese Herausforderungen, die die Menschen damals hatten. Stellt euch also vor, ihr seid in Ephesus geboren. Ihr lebt in Ephesus. Ephesus ist einer der 7 Gemeinden, an denen dieser Brief ging. Ephesus liegt wunderbar am Meer, damals. Heute nicht mehr, damals. Und Ephesus ist bekannt dafür, für seinen Handel. Dadurch, dass es so am Meer lag, wurde es wie zu einem Handelskreuz. Also ihr lebt in einer Handelsstadt. Handel in den Westteil vom Reich über den Seeweg und in den Ostreich über den Landweg. Und ihr lebt in dieser wunderbaren Stadt und ihr habt auch Teil an diesem Handel. Und dieser Handel führt dazu, dass ihr wohlhabender und wohlhabender werdet. Euch geht's gut. Euer Leben ist prächtig. Und ihr seht und erlebt, wie diese Stadt aufblüht. Und ihr seid Teil davon. Durch diesen Handel, der diesen Wohlstand mit sich bringt. Und es kommt so weit, dass dieses römische Reich, das regiert wird von dem Kaiser Domitian, dass ihr seht, wie dieser Domitian sich einen Tempel in eurer Stadt baut. Domitian füllt diese Rolle vom Kaiser ganz neu aus und verbindet sie mit einer religiösen Führung. Und ihr bekommt es mit. Er nennt sich Dominus et Deus, Herr und Gott. Also ihr habt einen Kaiser, ihr lebt unter einem Kaiser, der sagt, ich bin zu Lebzeiten schon ein Gott. Ein Kaiser, der auftritt und sagt, hey, ich bin Gott. Und ihr lebt wie dieser Kaiser, der den Anspruch erhebt, Gott zu sein, einen Tempel bekommt, einen Tempel in eurer Stadt. Und ihr lauft an diesem Tempel täglich dran vorbei. Ihr seht ihn täglich, der sieht so aus. Der Tempel ist auf einer riesen Plattform gebaut und die Säulen sind verziert mit allerlei Gottheiten. Und genau obendrauf auf diese Plattform wurde der Tempel von Domitian gebaut. Mit der ganz klaren Ansage, hey, Domitian ist der Gott der Götter. An diesem Tempel kommt ihr vorbei und ihr bestaunt immer wieder diese Riesenstatue, die dieser Domitian für sich aufbauen lassen hat. Sie ist riesig, sie ist absolut groß und ihr seht sie jeden Tag. Und wenn du mit dem Schiff nach Ephesus kommst, ist das allererste, was du von Ephesus siehst, diese Riesenstatue von diesem Domitian, die dich daran erinnern soll, dass Domitian Herr und Gott ist. Und wenn du vom Landweg durch die Täler kommst, dann ist das allererste, was du siehst von Ephesus, diese riesengroße Statue von Domitian, die dich erinnert, er ist Herr und Gott. In dieser Stadt lebst du, handelst du, du bist in der Landwirtschaft tätig und wirst immer wohlhabender. Dieser Domitian kommt ab und zu vorbei und wenn er vorbeikommt, dann staunst du, weil er hat 24 Leute dabei, die immer Lobeshymnen auf ihn singen. Zum Beispiel die hier. Du bist würdig, unser Herr und Gott, zu empfangen Lobpreis, Ehre und Macht. Kurze Klammerbemerkung. Wenn du die Offenbarung gut kennst und Offenbarung 5 liest, diese Thronsaal-Szene, da beschreibt Johannes den christologischen Gegenentwurf von dem hier. Diese Worte kommen dir dann bekannt vor. Und auch diese Zahl 24, Klammer zu. Du bist also dort und du erlebst diesen Kaiser, wie er sich selbst zum Gott macht. Und selbst der Handel, Ephesus war berühmt für seinen großen Handel und seinen großen Marktplatz. Hier kann man nur noch erahnen, wie groß der war. Der war so groß, dass es sogar zwei Ebenen gab. Aber selbst dieser Handel war geprägt von dem Kaiser und von dieser Ehrung vom Kaiser. Denn bevor du Handel betreiben durftest, dann musstest du ein paar Regeln befolgen. Und eine davon war, du musstest dem Kaiser ein Opfer bringen. Meistens waren das Weihrauchopfer. Und wenn du das getan hast, dann hast du ein kleines Zeichen aus Tinte bekommen. Und das hat dich befähigt zu handeln. Ohne dieses Zeichen hast du nichts kaufen können, nichts verkaufen dürfen. Also du hast dieses Zeichen gebraucht. Ohne Zeichen kein Handel. Und du bist Teil von dem und lebst es. Und dir geht's gut und dein Wohlstand wächst, weil du dein Gemüse wunderbar verkaufen kannst, weil es so ein Handelskreuzer ist. Aber eines Tages hörst du von einer neuen Bewegung in der Stadt und es interessiert dich. Und du hörst von einem Mann, der behauptet, der Messias zu sein. Ein Mann, der gestorben ist und auferstanden ist. Und du hörst dir das an und du bist begeistert von diesem Mann. Und du merkst, wie diese Begeisterung in dir anfängt und du anfängst, an diesen Mann zu glauben. Du realisierst, dieser Jesus ist der wahre Gott. Und du realisierst, diese Jesusbewegung, die in deiner Stadt beginnt und von der du jetzt ein Teil bist, die lebt ganz anders. Die hat eine ganz andere Vision für das Leben wie das Römische Reich, das auf militärische Macht und Gewalt ausgeht, um Friede zu bringen. Aber diese Jesusbewegung sagt, es geht um Mitgefühl, es geht um aufopfernde Liebe. Dadurch wird diese Welt verändert. Und du bist jetzt Teil von dieser Jesusbewegung. Und du stehst eines Morgens auf und gehst zum Markt, an dem Tempel vorbei, an der Statue vorbei. Und du kommst an den Punkt und du merkst, jetzt muss ich opfern. Jetzt muss ich opfern, um meine Waren auf diesem Markt zu verkaufen. Und du fragst dich, dieser Kaiser behauptet, der wahre Gott zu sein. Aber Jesus ist doch der wahre Gott. Und du stehst vor dieser Frage, werde ich ein Opfer darbringen, um an dem Handel teilzunehmen oder nicht? Stellt euch vor, ihr wärt diese Person. Und die Frage an dich wäre, opferst du auf dem Markt, um verkaufen zu können oder nicht? Du hast eine Familie, die du ernähren musst. Und du hast dich so langsam an diesen Wohlstand gewöhnt. Der gefällt dir. Opferst du oder opferst du nicht? Stell dir vor, du sagst, ich opfer nicht. Ich bin nicht bereit, es zu tun. Du lebst von deinem Ersparten und du merkst irgendwann, oh, jetzt wird's knapp. Das Ersparte geht zu Ende und du verkaufst dein Land und du merkst, wie dein Lebensstandard sinkt. Nur, weil du glaubst, nicht der Kaiser ist Gott, sondern Jesus. Du könntest aber auch sagen, hey, in meinem Herzen glaube ich, dass Jesus Gott ist. Aber äußerlich opfere ich einfach und alles ist gut. Der Kaiser, der spinnt ein bisschen, aber komm, dann gebe ich ihm halt sein Weihrauchopfer und so. Und ich kann trotzdem handeln und meine Familie ernähren. Wenn du die Person wärst, wie würdest du reagieren? Würdest du opfern oder nicht? Ich dachte mir, ich frage euch mal direkt und ihr dürft einfach mal eure Hand hochstrecken. Es braucht ein bisschen Mut, aber ich glaube, ihr seid mutig. Also wer von euch würde sagen, ich würde opfern? Ich würde opfern, ich habe eine Familie und so, ich muss die durchbringen. Okay, und wer würde sagen, nee, auf keinen Fall, also ich würde nicht. Okay, die anderen sind auch unentschlossen. Ich habe es erwartet, in der Schweiz ist man ja neutral. Das war das Dilemma. Das war das Dilemma der Menschen von Ephesus, von diesen Menschen, an die dieser Brief ging. Und jetzt kommt Johannes. Und jetzt entfaltet dieser ganze Brief seine Stärke. Er sagt diesen Gläubigen, hey, ich habe eine neue Vision, ich habe eine neue Idee. Schaut die euch an. Ich bin davon überzeugt, ich glaube daran, dass die Macht des geschlachtenen Lammes, dass die Macht von Jesus gesiegt hat. Und auch wenn ihr gegenwärtiges Leben nicht danach aussieht und auch wenn euer Leben nicht danach aussieht, ich glaube und bin davon überzeugt, dass dieses Lamm gesiegt hat, dass dieser Jesus gesiegt hat. Und bitte schaut eure Herausforderung, euer Dilemma in diesem Lichte an und vielleicht verändert es was. Er beginnt mit dieser neuen Realität ab Kapitel 17 und führt uns so ein in dieses neue Reich, in dieses neue Reich von Jesus, das kommen wird. Und er beginnt mit dem Sturz von Babylon. Und ich will euch ein paar Verse zeigen aus dem 18. Kapitel, das eine Trauerfeier ist, eine Trauerfeier über den Sturz von Babylon. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große. Johannes agiert ja viel mit Symbolen und Bildern. Und das tut er auch hier. Babylon ist ein Symbol aus dem Alten Testament. Das stammt von Daniel. Und ist ein Symbol für alle Imperien, für alle Weltreiche, die gegen Gott sind. Und die neueste Version von diesem Babylon ist Rom. Er kreidet hier also und sagt, Babylon, Rom wird fallen. Rom ist gefallen. Er bringt dieses neue Bild in die Köpfe von den Gläubigen von damals. Das Lamm hat gesiegt. Und auf diesen Fall von Babylon gibt es zwei Reaktionen. Die einen, die trauern, die weinen. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand. Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also die Könige, die mit diesem Imperium zusammengearbeitet haben. Und auch die Kaufleute und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Also da gibt es eine Gruppe von Menschen, die arbeiten mit diesem Imperium, die arbeiten mit diesem römischen Reich und die werden weinen darüber, wenn dieses Babylon, wenn dieses Rom fallen wird. Rom lebte damals in krassem Luxus. Und sie haben alles dafür getan, dass die Provinzen sie versorgen mit Luxusgütern. Und so war das in der Provinz Kleinasien, in Ephesus, und in den ganzen anderen Städten, wo ihr lebt, auch gang und gäbe, dass man nicht Nahrung für die eigenen Menschen in der eigenen Provinz produziert hat, sondern lieber Sachen angebaut haben, die zu Luxusgütern geführt haben, wo man nach Rom verkaufen konnte. Also die Kaufleute aus dieser Provinz haben profitiert von dieser Macht, von diesem Reichtum von Rom. Und die trauern darum, dass es gefallen ist, dieses Babylon. Aber es freuen sich auch Leute drüber. Freue dich über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten. Denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Also Johannes macht hier diesen genialen Schachzug und sagt auf, hey, ihr in eurem Dilemma, erinnert euch daran, Babylon ist gefallen. Das Lamm hat gesiegt. Johannes pflanzt diese Vision, diesen Gedanken in die Köpfe der damaligen Gläubigen hinein, um zu sagen, und jetzt schaut in diesem Licht euer Dilemma nochmal ganz anders an. Nicht die Macht von Babylon hat gesiegt, sondern die Macht des Lammes hat gesiegt. Die Art und Weise des Lammes. Und das war diese Liebe, die sich hingibt, die sich aufopfert, dieses Herz dahin legt. Es sieht so aus, als würde Rom die bescheidene, selbstaufopfernde Macht des Kreuzes über den Haufen werfen, sagt Johannes. Es sieht so aus, aber es wird am Ende deutlich, dass es die Macht des Lammes ist, die siegt. Diese selbstaufopfernde Liebe, die Macht der Liebe, die wird am Ende siegen. nicht diese militärische, gewaltvolle Macht, die unterdrückt, die manipuliert, die zwingt, sondern die Macht der Liebe, die Macht des Lammes, der Weg des Lammes. Johannes verändert die Sichtweise von der bekannten Welt in die neue Sichtweise des geschlachten Lammes. Das ist, was er tut mit seinem Brief, mit dieser neuen Realität, dass Babylon gefallen ist. Und Babylon hatte ein Problem. Rom hatte ein Problem, denn sie lebten in Sünde. Offenbarung ist ja ganz klar und sagt, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott gedachte ihrer Frevel. Also die leben in Sünde. Aber was war denn diese Sünde von Rom, von diesen Imperien, die gegen Gott handelten? Was war denn die Sünde? Wir sehen eine ganze Liste von Handelswaren, mit denen Rom handelt. Zimt, Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein, Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe, Pferde und Wagen. Hey, soweit erstmal gar nichts Sündiges daran. Vielleicht die Art und Weise, wie Rom sich diese Handelswaren beschafft hat. Aber dann kommen wir zum Höhepunkt dieser Liste von Waren. Und Leiber und Seelen von Menschen. Also dieser Reichtum, dieser Wohlstand von diesem römischen Reich war aufgebaut auf dem Rücken von Menschen. Indem, dass sie Menschen unterdrückt haben. Dass sie Menschen missbraucht haben. Es gibt die Erzählung, dass in der Provinz Asien Kinder, die Mängel hatten oder die nicht gewollt waren, einfach auf die Müllhalde gelegt wurden. Und die Römer haben sich diese Kinder geholt und haben die als Sklaven heranerzogen. Und viele von diesen weiblichen Sklavinnen wurden dann zu Sexsklavinnen, zu Prostituierten. Rom und dieser Wohlstand war aufgebaut auf dem Rücken der Menschen, auf der Unterdrückung von Menschen. Und lass mich ganz kurz sagen, heutzutage gibt es auch noch in vielen Teilen der Welt diesen Sklavenhandel und vor allem diesen bösartigen Sexhandel. Das war die Sünde, die Rom angeprangert wurde. Und es wäre jetzt halt falsch, nur zu denken, dieses Gericht betrifft nur Babylon. Es trifft nur Babylon. Schaut euch diesen Vers an. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Es gab also Christen, aus dieser Provinz, an die dieser Brief geht, die waren Teil von diesem System. Die haben mit dem Imperium zusammengearbeitet. Die haben ihr Geld von dort bekommen und haben ihr Geld wieder dort hinein investiert und haben es dadurch gefördert. Es gab also Christen, die sind einen Kompromiss mit diesem Imperium eingegangen. Die haben das unterstützt, die haben das gefördert. Und Johannes sagt ganz klar an dieser Stelle, es darf keine Kompromisse geben. Eine Kirche, die meint, sie könne bequem innerhalb des Wirtschaftssystems des Römischen Reiches mitleben, ist in geistlicher Gefahr. Keine Kompromisse. Johannes sagt, lasst euch nicht von dieser Lüge blenden. Und die Frage an euch heute Morgen ist, wie sieht es in unserem Leben aus? Sind wir Teil von einem modernen Babylon? Die Offenbarung ist ein Aufruf zum Widerstand gegen widergöttliches wirtschaftliches Verhalten in unserer Gesellschaft. Leben wir im Schatten von Babylon? Woher kommt unser Geld? Wo investieren wir unser Geld hin? Sind wir Teil von diesem System? Kooperieren wir mit dem System? Gehen wir Kompromisse ein mit diesem System? Was würde uns Johannes heute sagen? Was würde er uns schreiben, liebe Gemeinde in Frauenfeld? Lass uns eintauchen in Worte an der Gemeinde von Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und hab mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Da wird eine Gemeinde ganz bewusst angesprochen. Und diese Gemeinde hat sich täuschen lassen von diesem Wohlstand von Rom, der auf dem Rücken der Menschen aufgebaut wurde. Die haben sich blenden lassen von diesem Wohlstand und sind falsche Kompromisse eingegangen mit diesem Reich. Und Johannes sagt ihnen, hey, widersteht, rebelliert, protestiert, werdet auf keinen Fall Teil von diesem System. Kooperiert nicht mit diesem System. Geht keine Kompromisse mit diesem System an. Lasst euch nicht täuschen von dieser Lüge. Das ist nicht der richtige Weg, denn es gibt diesen Weg des Lammes. Geht diesen Weg. Und er appelliert an sie und sagt, hat jemand Ohren, der höre? Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Selbst in krassen Situationen, wenn es dein Leben kosten kann, ruft Johannes auf und sagt, geht nicht diesen Weg dieses Imperiums, diesen Weg von Babylon, sondern geht diesen Weg des Lammes. Habt Glaube und Geduld in diesen Weg. Vertraut ihm. Und das ist die Frage an dich heute Morgen. Vertraust du diesem System? Vertraust du dieser Macht des Lammes? Auch wenn es so aussieht, als würde die Macht von Babylon siegen. Die Menschen damals in Ephesus, die mussten sich eine Frage stellen. Und die lautet, wer ist Herr und Gott? Wer ist Herr und Gott in meinem Leben? Ist es der Weg des Beherrschens oder der Weg der Barmherzigkeit? Ist es der Kaiser oder ist es Jesus? Ist es der Weg der Gier oder der wirtschaftlichen Ausbeutung? Oder ist es der Weg der Großzügigkeit und der Solidarität? Wer ist Herr und Gott? Das war die Frage an diese Menschen in diesem Dilemma damals. Wer ist Herr und Gott? Und Johannes ist ganz klar, es darf keine Kompromisse geben. Eine Kirche, die meint, sie könne bequem innerhalb des Wirtschaftssystems des Römischen Reiches mitleben, ist in geistlicher Gefahr. Keine Kompromisse. Lasst euch nicht täuschen von dieser Lüge. Denn das Lamm hat gesiegt. Babylon ist gefallen, aber das Lamm hat gesiegt. Johannes ruft auf und sagt, werdet nicht Teil von diesem System. Lasst euch nicht von dieser Lüge, von diesem Wohlstand blenden. Werdet nicht Teil davon. Ihr lebt in dieser Stadt. Und ihr geht mit und sagt, Johannes, du hast mich wirklich erreicht. Ich glaube, Jesus ist der Herr und Gott. Und deshalb werde ich nicht Teil davon. Und ihr seht die Veränderungen in Ephesus. Ihr werdet alt. Ihr werdet richtig alt. Ihr habt schwere Zeiten hinter euch, aber diese ganze Jesus-Bewegung, die steht zu Jesus. Die bekennt sich öffentlich zu ihm. Sie hat große Mühe. Und sie wird verfolgt, aber sie steht zu Jesus. Sie leben diesen Weg des Lammes. Sie opfern sich selbst für die Menschen um sie herum. Sie legen ihr Herz nieder für die Menschen um sie. Und 40 Jahre nach Domitian verändert sich dieses Ephesus. Man geht davon aus, dass 80-90% in Ephesus Christen wurden. 80-90% in dieser Stadt verändern sich. Diese Jesusbewegung veränderte die Stadt durch die Macht des Lammes. Ihr habt es miterlebt. Ihr seid Teil davon. Und ihr realisiert, wie Ephesus nur der Anfang ist. Von Ephesus geht es in alle Himmelsrichtungen, ins ganze Reich. Und es werden überall immer mehr Christen. Die Jesusbewegung wird größer und größer. Und bei dieser Beobachtung, wie das Reich größer und größer wurde, macht man eine Feststellung. Und zwar, je härter es für die Christen war, je schneller wuchs das Christentum. Und je leichter es für die Christen wurde, je langsamer wuchs das Christentum. Je härter es war, desto schneller. Je leichter, desto langsamer wuchs es. Ich denke, wir befinden uns irgendwo hier. Es ist leicht, aber es wächst auch nicht. Lasst uns zurückgehen in ein reales Leben. An einem realen Ort, mit einer realen Regierung, mit einer realen Kirche, die reale Herausforderungen hat. Stell dir vor, du lebst in einem wunderbaren Land, in einer wunderbaren Stadt. Und dieses Land wird regiert von 7. Und du lebst in der wichtigen Stadt in der Provinz Thurgau, in der wichtigsten. Und wenn du auf den Markt gehst, hey, dann musst du kein Opfer für irgendeine Regierung darbringen. Du kannst einfach hingehen und du kannst einfach einkaufen, ganz frei, ohne irgendein Opfer zu bringen, ohne irgendeinen Kaiser zu verehren dadurch. Du kannst einfach hin und einkaufen. Und du hörst von so einer Bewegung, von so einer Jesusbewegung, und die nennen sich jetzt Christen. Und du bist begeistert davon. Und du fängst an zu glauben an diesen Jesus, weil du ihn erfährst, weil du glaubst, er ist der Messias und er ist gestorben für dich am Kreuz und auferstanden. Und du wirst Teil von diesen Christen. Und diese Christen, die können sich jetzt treffen in Gebäuden und öffentlich in Gottesdienst feiern. Und diese Christen, die haben eine Struktur, die haben ein Budget, die haben Geld und die haben sogar was ganz Neues in der Kirchengeschichte. Die haben Gruppen, Gruppen für Kinder, für Teenager, für Jugendliche, Kleingruppen und sogar für Senioren haben die Gruppen eine brandneue Idee in der Kirchengeschichte. Das Leben hat sich verändert, aber die Frage ist dieselbe. Wer ist Herr und Gott? Wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Welchem Weg folgst du? Dem Weg von Babylon oder dem Weg des Lammes? Ist es der Weg des Beherrschens oder der Weg der Barmherzigkeit? Ist es der Weg der Gier und der wirtschaftlichen Ausbeutung oder ist es der Weg der Großzügigkeit und der Solidarität? Bist du der Macht Babylons oder der Macht des Lammes vertrauen? Die Frage ist genau die gleiche. Wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Und das ist die zentrale Frage an dich heute Morgen. Wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Was lebst du? Lebst du im Vertrauen auf diese Macht von Babylon, auf dem modernen Babylon? Oder lebst du in dieser Vertrauen auf die Macht des Lammes, dieses Herz hingibt, die eine selbstaufopfernde Liebe lebt? Woher kommt dein Geld? Und wo hinein investierst du dein Geld? Förderst du damit die Werte von Babylon oder die Werte des Lammes? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Johannes will die Sichtweise von dieser bekannten Welt verändern in eine Sichtweise, von wo das geschlachtete Lamm lebt. Und das ist die Aufforderung an dich heute Morgen, zu sagen, ich und mein Leben, beginne diesen Weg des Lammes zu leben, diese Macht der Liebe zu leben, diese Macht, die sich hingibt für andere, die sich aufopfert für andere. Die Frage ist, wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Und ich wünsche mir, dass ihr Folgendes sagt über euer Leben. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Dass ihr sagt, ich folge dem Lamm nach, wohin es geht. Krishona Frauenfeld folgt dem Lamm nach, wohin es geht. Krishona Frauenfeld lebt diese aufopfernde Liebe. Wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Lebst du den Weg des Lammes? Oder kooperierst du, machst du Kompromisse mit dem Reich von Babylon? Wer ist Herr und Gott in deinem Leben? Herr Jesus, hab du Dank, dass du dein Leben gibst, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns, dass du dort diesen Weg des Lammes bereitest, dass du diese aufopfernde Liebe lebst. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr dieses Leben genauso leben dürfen wie du. Dass wir uns hingeben, dass wir unsere Herzen hingeben, dass wir aufopfernde Liebe leben. Du siehst, es ist schon so schwer in ganz kleinen. Im Alltag, in den Familien, in den Ehen, in den Beziehungen mit unseren Mitmenschen, beim Arbeiten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr diese aufopfernde Liebe leben dürfen. Dass wir uns ganz bewusst für dich entscheiden und sagen, wir wollen mit dir leben. Wir wollen für dich leben. Und dass dadurch eine Veränderung entstehen darf. Eine Veränderung in Frauenfeld und vielleicht hinaus in die ganze Welt. Danke, Herr Jesus, dass du uns das vormachst. Und ich bitte dich, dass wir deiner Liebe folgen dürfen. Amen.